Und trotzdem stellen wir fest, Sylt steht noch und hat sich noch nicht in Atlantis verwandelt, weil es von zu vielen Geringverdienern auf den Meeresgrund gedrückt wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 um die Ohren am Pfingstwochenende. Also kein Urlaub für mich und auch kein Urlaub für mein Gegenüber, Anna Manns.
Hallo.
So lange Wochenenden wie jetzt Pfingsten oder auch letztes Wochenende Christi Himmelfahrt, die bieten sich ja immer super an für so einen kleinen Kurzurlaub, mal kurz weg, ein bisschen abschalten. Und das haben wir ja letztes Wochenende auch gemacht, ne, in Italien. Ne? Und da sind wir geflogen. War für mich jetzt auch erst das dritte Mal in meinem Leben, da ich geflogen bin. Und da hat es mich einfach wieder gewundert, wie katastrophal das einfach an den Flughäfen aussieht, oder?
Ja, man merkt schon krass. Also über Corona haben die ja echt viel Personal abgebaut. Und jetzt, wo wieder alle reisen, da kommt es halt total zu Verzögerungen. Also wir hatten zum Beispiel auf beiden Flügen Verspätungen, auf dem Flug von Italien zurück, sogar eine ganze Stunde. Aber wenn man das jetzt mal so damit vergleicht, wie es anderen Leuten geht, sind wir echt noch gut durchgekommen.
Ja, man sieht ja immer wieder zum Beispiel vom Düsseldorfer Flughafen, wo die Warteschlangen einfach abnormal lang sind und teilweise warten Passagiere im Moment eine Stunde am Check-in oder an den Sicherheitskontrollen und normalerweise sind das ja eher nur so 5 bis 10 Minuten, ne? Also gerade so bei den Sicherheitskontrollen, dann musst du vielleicht nochmal deinen Gürtel ausziehen oder so, dann dauert es mal eine Minute länger, aber grundsätzlich ist man da ja fix durch, wenn man zeitig da ist.
Ja, und es liegt halt echt daran, dass wirklich das Personal fehlt. Also die Gewerkschaft Verdi meint auch, dass pro Schicht bis zu 100 Kontrollkräfte fehlen. Merkt man und ist echt krass. Naja, jedenfalls, falls ihr dieses Wochenende in Urlaub geflogen seid, hoffen wir, dass es euch besser erging. Aber es gibt ja noch eine andere Möglichkeit, in den Urlaub zu fahren. Und zwar seit Mittwoch das 9-Euro-Ticket.
Jawohl, seit Mittwoch ist das lang ersehnte 9-Euro-Ticket gültig. Die Nachfrage ist riesig. Also bis zum Start am Mittwoch wurden 7 Millionen Tickets verkauft. Und das sind ja dann nur die Kunden, die neu dazukommen. Also die Leute, die schon ein Ticket haben, ein Jahresticket oder zum Beispiel wie wir auch ein Semesterticket, die müssen ja kein neues buchen und trotzdem gilt das ja auch als dieses 9-Euro-Ticket. Und trotzdem stellen wir fest, Sylt steht noch und hat sich noch nicht in Atlantis verwandelt, weil es von zu vielen Geringverdienern auf den Meeresgrund gedrückt wird. Wobei muss man ja schon fast sagen, ich glaube, dieser Sylt-Witz, der ist jetzt auch schon fast out, oder?
Irgendwie schon. Ich habe ihn aber noch nie so richtig verstanden.
Ich habe den Sinn davon auch noch nicht verstanden, warum jetzt ausgerechnet die Leute, die wenig verdienen, jetzt nach Sylt fahren, nur weil man da umsonst hinkommt.
Ja, ich meine, da ist es ja immer noch teuer. Ja. Also, ja, keine Ahnung.
Ich habe das auch noch nicht so ganz verstanden.
Wir sind auf jeden Fall nicht dabei.
Genau, aber schauen wir mal drauf, wie so die ersten Tage gelaufen sind. Wir nehmen jetzt am Samstagnachmittag auf. Das heißt, das 9-Euro-Ticket ist jetzt schon ein paar Tage gültig. Und ich würde sagen, man kann so festhalten, an den ersten Tagen, Mittwoch und Donnerstag, da war die Lage eigentlich noch recht friedlich an den Bahnhöfen. Also da, wo es immer voll ist an den Knotenpunkten, da war es natürlich auch dann voll. Aber da, wo es immer leer ist, war es jetzt nicht auf einmal super chaotisch. Aber jetzt so langsam mit dem Start des Pfingstwochenendes, da wird das Chaos schon echt deutlich. Also die Bahn hat schon davor gewarnt, dass eine Mitfahrt nicht in jeder Regionalbahn garantiert werden kann. Also dass du teilweise auch einfach nicht mehr reinkommst. Fahrräder dürfen oft nicht mehr mitgenommen werden, weil die zu viel Platz wegnehmen. Am Freitag waren zum Beispiel viele Züge in Richtung Nordsee voll, ne? Sylt, da sind wir schon wieder. Da mussten Schaffner und sogar Bundespolizisten von Waggon zu Waggon gehen, um Leute dazu zu überreden, auf andere Züge umzusteigen. Also habe ich auch noch nie gesehen. Und bis Samstagmittag, also bis heute Mittag, mussten sogar 2 Regionalbahnen wegen Überfüllung stoppen. Also, mittlerweile macht sich das 9-Euro-Ticket auch beim Chaos bezahlt. Die Frage, die wir uns jetzt stellen, ist es nur an Pfingsten so oder nur mal am Wochenende, jetzt nur beim Ansturm? Oder wird das Projekt 9-Euro-Ticket ganz scheitern, weil es einfach nicht funktioniert? Anna, wie ist deine Antwort darauf?
Ja, erstmal so viel zum Thema, dann fahrt doch lieber Bahn statt zu fliegen. Also war vielleicht kein guter Tipp von mir. also zum Thema Pfingsten. Klar, an Pfingsten sind die Bahnen immer voll. Ne? Ist ein langes Wochenende, man fährt dann da irgendwo hin, dann fährt man vielleicht auch mal Bahn. Also man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass dieser erste Ansturm sich über die kompletten 3 Monate streckt, wo das Ticket jetzt gilt. Und es ist ja auch echt gut, dass man durch das Ticket Spritkosten sparen kann und gleichzeitig ja auch noch was für die Umwelt tut. Bahnfahren ist ja, würde ich mal behaupten, tendenziell ein bisschen besser als Autofahren. Und es ist ja irgendwie auch voll gemütlich, dass man jetzt nicht für jede einzelne Fahrt ein Ticket ziehen muss. Ich finde das immer gerade in den Automaten so verwirrend. Also sind wir jetzt gerade in Tarif war aber 1.2 oder sind wir schon im Regenbogenland? Ich check das immer gar nicht, was man da anklicken muss. Also deswegen einfach entspannt.
Ja, und vor allem, man ist ja sowieso auch immer knapp dran, automatisch, wenn man mit der Bahn fährt. Ne? Und dann ist es schon immer ganz praktisch, nicht nur extra ein Ticket kaufen zu müssen.
Ja, gut. Und andererseits, irgendwie ist es halt auch echt der total falsche Zeitpunkt für so eine 9-Euro-Ticket-Aktion. Also die Deutsche Bahn jetzt mit sowas noch extra zu belasten. Wir wissen alle, die Deutsche Bahn hat so ihre Probleme.
Sag bloß.
Ja, die ist irgendwie manchmal nicht ganz pünktlich und ne, das funktioniert an sich schon nicht so gut. Also zum Beispiel im Mai, da kamen nur etwa 60% aller Fernzüge der Deutschen Bahn weniger als 5 Minuten zu spät. Beim Regionalverkehr sieht es immerhin ein bisschen besser aus, aber letztendlich leiden ja auch die Regionalbahn drunter, wenn jetzt ein Fahrzeug, ne, sich ein Fernzug sich verspätet, dann muss ja auch alles, was dahinter fährt, quasi, hat das ja auch Verspätung. Und das ist ja jetzt erstmal auch nur ein Durchschnittswert mit diesen 60%. Also gerade in so Knotenpunkten wie in NRW, Raum Frankfurt, Richtung Hamburg, Berlin, da ist es ja noch mal schlimmer. Also bei der Bahn sieht es ohnehin schon schlimm aus und jetzt noch so einen Ansturm dazu zu veranlassen, ist schon wild. Und man hat ja immer so im Kopf gehabt, ja, mit der Bahn fährt ja eh kaum einer, die leeren Züge, die da durch die Gegend tuckern. Aber nee, ist so, die Auslastung ist teilweise bei 120% im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit. Und dann werden noch weniger zusätzliche Züge angeboten. Also ja, das ist schon dramatisch. Und zusätzlich ist bald auch wieder Sommerfahrplan, weil die Fahrer Urlaub haben. Das könnte alles ein bisschen schwierig sein, was das 9-Euro-Ticket angeht.
Ja, und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, ob es jetzt dem Klima wirklich hilft oder nicht. Grundsätzlich wird die Bahn ja immer als der Faktor bei der Verkehrswende bezeichnet, aber letztendlich bräuchte man ja vor allem auf dem Land auch mehr Angebote des öffentlichen Nahverkehrs, damit die Leute einfach auch für so kleine Strecken zum Bäcker, zum Friseur, zum kleinen Laden einfach nicht mehr zum Auto greifen müssen. Und andererseits, klar, steigen jetzt viele Leute auf die Bahn um, aber das erkennt man ja auch in den Medien, wenn zum Beispiel verschiedene Medien berichten, das sind die Tipps, die besten Wege fürs 9-Euro-Ticket. Wahrscheinlich sind viele Leute einfach jetzt zusätzlich unterwegs. Das heißt, diese 9-Euro-Ticket-Fahrten, die ersetzen dann keine Autofahrten, sondern die kommen einfach obendrauf. Und dann kann man natürlich auch nicht mehr von Klimaschutz reden. Dann, wenn jetzt diese 3 Monate 9-Euro-Ticket nicht klappen, dann könnte das ja auch dazu führen, dass noch weniger Menschen Bahn fahren als zuvor. Weil es gibt ja viele, die das Bahnfahren jetzt austesten, weil es besonders günstig ist und weil es Spritkosten spart, auf dem Weg zur Arbeit dann zum Beispiel jeden Tag. Aber macht das erstmal ein paar Mal mit. Kommt mal ein paar Mal zu spät zur Arbeit oder eine Stunde später zu Hause an, weil die Bahn Probleme gemacht hat, dann fährst du bestimmt nicht nochmal Bahn. Und dieses Szenario, das ist jetzt bestimmt noch wahrscheinlicher als ohne 9-Euro-Ticket, weil es eben jetzt noch dieses Chaos gibt. Trotzdem, wie gesagt, wollen wir auch nicht immer nur rummeckern. Letztendlich ist es ja ein Teil des Entlastungspakets. Es soll die Bürger entlasten und es ist für uns ja auch schön, dass es die Möglichkeit gibt zu sparen. Und sparen, sparen, wir hören es immer weiter. Anna, du hast noch eine Schreckensbotschaft, die mit Sparen zu tun hat.
Ja, ja, und zwar, die deutsche Kultur ist in Gefahr. Der Almanismus, wenn man ihn so nennen mag, steckt in der Krise. Und woran kann man eine solche Krise messen? Na klar, an den Verkaufszahlen vom Spargel. Ja, die sind nämlich in diesem Jahr zurückgegangen. Und das hängt auch einfach damit zusammen, dass die Deutschen ein bisschen weniger Geld zur Verfügung haben. Auf der einen Seite haben wir ohnehin schon die steigenden Lebensmittelpreise, wir haben hohe Energiekosten, wir haben Inflation. Und wenn man dann auf irgendwas verzichten muss in seinem Alltag, dann wahrscheinlich eher so auf Luxusprodukte, wo ich jetzt auch den Spargel mal zuzähle. Ja, und dementsprechend merken das auch die Spargelbauern als allererstes. Das ist nicht gerade gut für ihren Geldbeutel, dass wir weniger Spargel kaufen. Aber die leiden auch noch aus einem anderen Grund. Und zwar der Spargel, der wird immer häufiger auch aus anderen Ländern importiert und dann hier zu Billigpreisen vertickt. Also da können die heimischen Spargelbauern einfach nicht mithalten. Also kurz gefasst, wir kaufen weniger Spargel und dann auch nicht mal den von den deutschen Spargelbauern, sondern irgendeinen Billigspargel. Und dadurch sind die Spargellager hier in Deutschland alle voll und die Bauern werden ihre Ware einfach nicht los, selbst wenn sie mit dem Preis runtergehen. Und das ist nicht nur beim Spargel so, auch zum Beispiel bei Erdbeeren oder bei verschiedenen anderen Gemüsesorten, die so im Freien wachsen. Und daraus ziehen die Bauern jetzt eben auch Konsequenzen. Ich habe zum Beispiel eine Schlagzeile gelesen, dass manche Erdbeerbauern ihre Felder lieber zerstören als ernten, weil das Ernten quasi teurer ist und ja eben keinen Gewinn mehr bringt.
Oha.
Ja, und teilweise wird der Spargel einfach auch gar nicht mehr gestochen, der wird einfach auf dem Feld stehen gelassen, weil es sich nicht lohnt, den da rauszuholen. Und teilweise ist es auch schon so weit, dass die Bauern ja ihre Felder anders benutzen. Also zum Beispiel in Hessen, da gehen jetzt die ersten Spargelbauern über zu Sonnenblumen, Raps und Weizen. Und ne, bei der Knappheit, so was Speiseöl und Mehl angeht durch den Ukraine-Krieg, ist das, glaube ich, keine so schlechte Idee.
Richtig.
Aber allgemein sieht auch die Zukunft tatsächlich nicht so rosig aus. Also auch die Bauern haben ja höhere Kosten, nicht nur wir Verbraucher. Die müssen auch mehr bezahlen für Energie, für Transport und so weiter. Und am Ende des Monats haben sie eben auch weniger Gewinn. Und dann soll ja im Laufe des Jahres auch noch der Mindestlohn angehoben werden. Ist natürlich eine coole Nachricht, aber auch für die Bauern sind das dann wieder mehr Ausgaben. Und das hat dann alles zur Folge, dass sich wahrscheinlich ein Großteil des Anbaus in andere Länder verlagert, wo es eben billiger ist zu produzieren. Wie ist es bei dir so, wenn du einkaufst? Also achtest du da im Moment mehr auf die Preise als früher?
Also ich bin ja, seitdem ich in Dortmund wohne, treuer Lidl-Kunde, ne? Also vorher nie gewesen, aber jetzt ist er hier um die Ecke und ist der billigste Laden, der trotzdem noch ein ganz gutes Angebot hat. Also hier, ne, keine bezahlte Werbung, aber trotzdem, für mich ist Lidl die Nummer eins. Und da gibt es ja im Kühlregal immer so Aktionswochen. Also das ist immer in dem ersten Regal, wenn du vom Eingang reinkommst, direkt geradeaus. Und da sind immer so... ich kenne mich aus, ja, ich war heute noch da. Und da sind immer irgendwelche speziellen Produkte, teilweise so internationale Sachen oder so im Angebot. Und da habe ich mich jetzt schon häufiger bei erwischt, dass ich da echt mal länger danach gesucht habe und mal geguckt habe, was da so alles im Angebot ist. Und heute habe ich da auch echt einen Schnapper gemacht, habe da beim Serrano-Schinken aus Spanien mal richtig zugegriffen. Und ja, ich würde sagen, also generell achte ich halt darauf, dass ich mehr meine Einkaufsliste abarbeite, dann auch wirklich schaue, was ich brauche und nicht einfach wahllos Sachen jetzt mal so in den Einkaufswagen schmeiße. Beim Sprit kann ich da ehrlich gesagt nicht so wirklich drauf achten, weil ich halt oft auf dem Land unterwegs bin in der Heimat und da habe ich dann einfach keine Wahl. Da muss ich Auto fahren und da kann ich leider nicht wirklich auf die Spritkosten achten, außer halt so, wenn es sich so im Tagesverlauf halt ändert. Ne? Also da ich ja keinen 9-to-5-Job habe bisher, kann ich dann auch schon mal während des Tages oder so tanken, wenn der Preis ein bisschen günstiger ist, aber grundsätzlich kann ich da oft nicht so ganz dran sparen. Aber beim Einkaufen, muss ich sagen, achte ich da jetzt schon mehr drauf. Wie ist denn bei dir?
Ich muss gerade noch mal kurz auf den 9-to-5-Job zurück. Wow, ein Anglizismus aus deinem Mund.
Wir haben ihn auf Band.
Ja.
Das kann ich bei der Bewerbung einreichen.
Du hast aufgezeichnet. Ja, also bei mir ist das tatsächlich ähnlich wie bei dir. Also ich achte da in letzter Zeit irgendwie auch krasser drauf. Vorher war ich so, ja, ich brauche halt Quark. Dann schmeiße ich halt irgendeinen Quark in den Einkaufswagen rein. Und jetzt bin ich so... also der Quark, also brauche ich wirklich die Kräuter, die kosten 10 Cent extra und der hier ist billiger und also entweder ist es wirklich der Inflation bedingt oder wir werden alt, ich weiß es nicht, aber ja, ich merke das auch auf jeden Fall. Naja, aber wir merken, wir alle geben mehr Geld aus, sei es an der Tankstelle, beim Supermarkt und eigentlich überall, wo wir unser Portemonnaie rausholen müssen. Und das hat ja Tatsache auch die Regierung gemerkt, denn die plant jetzt uns oder viele von uns weiter zu entlasten.
Ja, genau, wie diese Entlastung aussehen soll. Darüber gibt es aber innerhalb der Koalition schon wieder Streit. Schon wieder, muss man ja sagen. Sehr umstritten ist das von Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD vorgeschlagene soziale Klimageld. Also gehen wir mal kurz ein, was das überhaupt für eine Idee ist. Seit 2021 gibt es ja so eine CO2-Bepreisung. Also das heißt, es gibt eine Steuer auf fossile Brennstoffe und dadurch werden zum Beispiel Heizöl, Benzin und Diesel ein bisschen teurer und damit verbunden ist eben der Anreiz, weniger CO2 zu verbrauchen. Durch diese Steuer nimmt der Staat natürlich viel Geld ein und die soll, damit sich der Staat nicht die Taschen voll macht, zurück an die Bevölkerung ausgeschüttet werden. Die Grünen hatten ein klassisches Klimageld, es hieß Energiegeld, auch im Wahlprogramm für die Bundestagswahl stehen. Die Idee dieses klassischen Klimagelds ist, dass jeder Bürger am Ende des Jahres eine Auszahlung aus dieser CO2-Bepreisung erhält. Und die Idee ist, diejenigen, die durch einen geringeren CO2-Verbrauch insgesamt halt auch weniger CO2-Steuer bezahlt haben, die bekommen ja das Gleiche wie die Leute, die viel CO2 verbraucht haben. Und das ist dann natürlich, dadurch werden die belohnt, die weniger verbraucht haben, weil die haben am Ende durch diese Ausschüttung dann natürlich mehr Geld. Jetzt kam aber Hubertus Heil und hat ein sogenanntes soziales Klimageld vorgeschlagen.
Schön SPD. Sozial ja, reinpacken, dann richtig. Ist es SPD-Programm.
Und seine Idee ist, das Ganze an das Verdienst, also das Gehalt zu koppeln. Und zwar sollen nur Alleinstehende mit einem Monatsverdienst von unter 4.000 Euro und nur Paare mit weniger als insgesamt 8.000 Euro dieses Klimageld bekommen. Das ist vor allem gedacht für Arbeitnehmer, Rentner, Studierende und Auszubildende. Und dann gibt es verschiedene Probleme, die mit dieser Idee verbunden sind. Zum einen geht natürlich damit der Anreiz, umweltfreundlicher zu leben, verloren, weil man ja das Klimageld nach Einkommen und nicht nach CO2-Verbrauch bekommt, beziehungsweise dieses Geld dann verteilt wird. Wer also nur 2.000 Euro brutto verdient, aber dafür jeden Abend mit seinem getunten Corsa hier über den Dortmunder Wallring driftet und die Anwohner damit verpestet, der kann am Ende mehr Geld haben, als der etwas besser verdiene, der dafür brav Bahn fährt und Licht und Heizung ausschaltet, wenn er die Tür rausgeht. Außerdem gibt es natürlich die Frage, wer soll es bekommen? Also was ist mit Selbstständigen und Grundsicherungsbeziehenden? Dann ist auch die Frage, spielen Kinder eine Rolle? Also bekommen Paare das Geld, die 7.900 Euro verdienen und kein Kind haben, dafür andere aber nicht, die 8.500 verdienen und dafür aber 4 Kinder haben? Ne, das ist natürlich auch noch eine Frage. Außerdem, wenn die Grenze bei 4.000 Euro liegt, das ist ja doch recht hoch, da bekommen ja super viele Arbeitnehmer das Geld. Also es wird mit 3/4 in ganz Deutschland gerechnet. Und dann wäre das Geld, was man pro Kopf bekommt, ja so gering, dass es eh niemandem was bringt. Und letztendlich ist auch noch eine Frage, wie wird es überhaupt ausgezahlt? Weil der Staat hat ja jetzt nicht von jedem eine Bankverbindung da rumliegen. Also dafür bräuchte man ein zentrales Melderegister auf Bundesebene. Das gibt's ja nicht. Also eigentlich gibt's das nur für jede Kommune. Und auch das ist eher unzuverlässig. Also es gibt noch viele Fragen.
Ja, Fragen habe ich auf jeden Fall. Also ich muss echt sagen, mein erster Impuls zu dem Ganzen ist, ich bin verwirrt, sehr verwirrt.
Richtig.
Und ich habe mir als erstes echt so gedacht, warum muss ich denn überhaupt jetzt Geld für CO2 ausgeben, wenn ich das Geld ja eh wieder irgendwann zurückkriege, dann kann ich es auch gerade behalten. Also ne, du hast es ja gut erklärt und ich habe es jetzt ja auch verstanden, aber ich glaube, dass, wie ich mir das am Anfang gedacht habe, so kommt das bei vielen tatsächlich an, wenn man sich nicht näher mit dem Thema beschäftigt. Und dann relativiert das ja wieder so ein bisschen, ne, die Sache, wie sinnvoll Klimamaßnahmen eigentlich sind, so nach dem Motto, ja, ich bezahle mehr, wenn ich CO2 verbrauche, aber ich kriege das Geld ja eh wieder zurück, so who cares? Also ich glaube, das könnte ein bisschen schwierig in der Bevölkerung ankommen.
Ja, der Kritikpunkt, den haben vor allem ja auch die Grünen. Die haben dieses Energiegeld, hieß es damals noch im Wahlprogramm, wollten das natürlich als Klimamaßnahme verkaufen und wollten das an den CO2-Verbrauch koppeln, dass wirklich der Sinn eines normalen Klimagelds auch eingehalten wird. Hubertus Heil von der SPD, so ist zumindest meine These, der hat das jetzt mit dem sozialen Aspekt verbunden, weil die SPD bei den letzten beiden Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein ja echt nicht so viel abgeräumt hat. Und vor allem bei diesen klassischen Arbeitern und den kleinen Leuten, also diesem klassischen SPD-Klientel, sind die anscheinend nicht mehr so gut angekommen. Und dann ist das natürlich eine Maßnahme, die diesen Wählern entgegenkommt. Und dann kommt natürlich die FDP, der dritte Partner in der Koalition, wieder mit dem Wort der bösen sozialen Umverteilung. Und die wollen natürlich auch die Besserverdienenden nicht ausschließen. Und deswegen schlägt Finanzminister Christian Lindner vor, lieber die Einkommenssteuer zu senken. Also ist alles ein bisschen verwirrend, aber das Fazit letztendlich ist, dass es wieder Streit in der Koalition gibt und eigentlich hat sie sich ja die Fortschrittskoalition, wie sie sich nennt, so vorgenommen, nicht mehr so rumzuzanken wie in der großen Koalition vorher, aber letztendlich, eigentlich machen die das auch. Also vor allem um die Themen, welcher Bürger bekommt jetzt wer wie viel Geld oder wie viel muss der zahlen oder auch was Waffenlieferungen und Sanktionen angeht. Ist halt alles ein bisschen schwierig, wenn man drei unterschiedliche Wählerklientel hat und die alle auf einen Nenner bekommen soll. Und man kann auch sagen, bis wir Studenten mal eine Überweisung mit dem Auftraggeber Bundesrepublik Deutschland in unseren Kontoauszügen finden, das dürfte wohl noch ein bisschen dauern.
Ich glaube, da studieren wir nicht mehr.
Ja, wahrscheinlich. Wir bleiben beim Geld, denn selbst wenn wir es diese Woche hätten verprasseln sollen in unserem Urlaub, wäre das nicht immer so einfach möglich gewesen.
Ja, denn vielerorts konnte diese Woche nicht mit Karte gezahlt werden und dieses Problem hat genau genommen ja schon letzte Woche angefangen und teilweise besteht es immer noch weiter. Ja, also was ist passiert? Seit dem 24. Mai gibt es Probleme beim bargeldlosen Bezahlen. Grund dafür ist ein Kartenterminal vom Hersteller Verifone. Das funktioniert nicht richtig und das hat den sehr schicken futuristischen Namen H5000.
Ist das kein Kind von Elon Musk?
Könnte sein. Jedenfalls dieses schicke H5000, das kommt an den deutschen Kassen eigentlich am häufigsten zum Einsatz. Also zum Beispiel Edeka, Aldi Nord, Rossmann, die benutzen alle dieses eine Terminal. Und auch verschiedene Restaurants, Schwimmbäder, also ne, ich glaube so ein Drittel aller Terminals in Deutschland sind von diesem Hersteller. Und da fängt das Problem ja auch schon an, wenn so viele betroffen sind und du an so vielen Orten nicht mehr mit Karte zahlen kannst. Das hat die Kunden natürlich sehr unvorbereitet getroffen. Also die mussten da teilweise spontan bar zahlen. Und wenn du jetzt auf Kartenzahlung eingestellt bist und nichts in bar dabei hast, dann kann es schnell chaotisch werden. Mhm. Und was ich erst gar nicht so krass auf dem Schirm hatte, also es ist nicht nur nervig für die Kunden, sondern das bedeutet teilweise auch finanzielle Einbußen bei den Geschäften. Also zum Beispiel die Modebranche hat gemeint, die hatten in dieser Zeit jetzt Umsatzeinbußen im zweistelligen Bereich. Weil die Kunden, die kein Bargeld dabei hatten und die Karte hat nicht funktioniert, meinten die so, ja, dann lasse ich meine Einkäufe halt stehen. Mhm. So wichtig ist es nicht, sind ja jetzt keine Lebensmittel. Mhm. Und dann haben die halt das Geld dann gar nicht mehr verdient. Ja, mittlerweile funktioniert es wieder ein bisschen häufiger. Also die eine Option war, dass sich Supermärkte, Restaurants und so weiter, dass die quasi die betroffenen Terminals einfach austauschen. Das haben die Anbieter teilweise sogar auch empfohlen. Oder dass die aktuell fehlerhaften Geräte quasi mit einem Update bespielt werden und wieder zum Laufen gebracht werden. Das muss aber von einem Spezialisten auf jedem Gerät einzeln draufgespielt werden und zielt sich natürlich eine Weile. Und mittlerweile gibt es sogar Hinweise drauf, dass auch das Software-Update Probleme verursacht. Ja. Also ne, Fazit, es ist mittlerweile wieder ein bisschen besser. An ein paar Orten kann man wieder mit Karte bezahlen. Aber nicht zwingend immer mit der PIN, sondern teilweise auch mit Unterschrift. Das ist dann ne, ein bisschen die analogere Version. Nee. Ja, Tatsache. Aber das funktioniert immerhin. Hattest du Probleme damit die letzten 2 Wochen?
Nee, ich hatte so gesehen keine Probleme damit. Muss aber auch sagen, dass ich in den vergangenen 2 Wochen eh selten mit Karte bezahlen musste. Also weil wir im Urlaub waren, hatten wir auch genug Bargeld mit, weil man ja nie weiß, wie das mit den Automaten im Ausland so ist. Und davon war dann noch was übrig und das habe ich dann jetzt, vor allem weil ich halt im Hinterkopf hatte, das mit den Kartenzahlungen, habe ich das jetzt auch erstmal verprasselt.
Mit den Serrano-Schinken.
Genau. Ich habe aber mehrmals schon an Eingängen so Schilder gesehen, so Kartenzahlungen nicht möglich. Also ich habe mich dann natürlich nicht umgedreht, weil ich wusste, das betrifft mich jetzt erstmal nicht. Habe mir aber auch gedacht, was machst du eigentlich bei der Lidl-Theke, bei der Lidl-Kasse, wenn du da stehst, einen vollen Einkaufswagen hast und dann auf einmal funktioniert deine Karte nicht? Also das ist ja super peinlich. Also was machst du dann?
Ja, vor allem gerade am Anfang dachte man ja auch so, oh Gott, wir gucken mich jetzt alle an. Am Ende ist meine Karte nicht mehr valide oder so und ja. Ist man nicht mehr gedeckt, mein Konto. Meine Tante, die arbeitet bei der Bank, die meinte, dass es häufig so war, dass die Leute halt ihren vollen Einkaufswagen irgendwie im Geschäft gelassen haben und dann irgendeine Sicherheit bei der Kassiererin zurückgelassen, so Perso oder irgendwas und dann eben bei der Bank Bargeld abgehoben. Aber ist trotzdem, also ist total unangenehm.
Ja, ist schon bitter, ja.
Ja. Aber ich hatte da jetzt auch eigentlich keine Probleme mit. Ich bezahle sowieso lieber bar. Irgendwie ist das schon ein cooles Gefühl, so die Scheine so. Nee, aber ich finde es allgemein auch krass, wie so ein klitzekleiner Fehler dann so krasse Konsequenzen haben kann, wenn alles digitalisiert ist.
Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt. Digitalisierung in Deutschland.
Ja.
Von technischen Fehlfunktionen kommen wir jetzt zu einem schrecklichen Verbrechen, einem Attentat auf eine der bekanntesten Frauen der Welt. Nein, wir reden nicht von der Queen und auch nicht von Angela Merkel, sondern von Anna Manz. Nein, von der Mona Lisa, denn, um hier mal eine Bildschlagzeile zu zitieren, Tortenanschlag auf die Mona Lisa. Also, ne, das war anscheinend ein Anschlag auf dieses Gemälde. Verübt wurde der von einem Typen, der sich als Frau verkleidet, in einem Rollstuhl in den Louvre eingeschleust hat.
Man kennt's.
Also, das finde ich schon eine sehr starke Aktion. Und dann stand er auf einmal auf und wirft eine Sahnetorte auf die Mona Lisa. Und der Typ sieht sich selbst als Umweltaktivist.
Klar
und
doch.
Wie das zusammenpasst, erklärt er nach dem Anschlag so. Es gibt Menschen, die dabei sind, die Erde zu zerstören. Alle Künstler, denkt an die Erde. Deswegen habe ich das gemacht. Denkt an den Planeten. lasse ich mal so stehen. Naja, der Mona Lisa ist zum Glück nichts passiert, weil sie hinter Panzerglas steht. Und das ist da aber auch erst seitdem in den 50ern jemand einen Stein auf das Gemälde gezogen hat und die linke Seite damit beschädigt hat.
Alter, das erinnert mich so ein bisschen an so obskure Hinweisschilder, ne? Wo du weißt, die haben eine Geschichte. Die sind nur da, weil irgendwelche seltsamen Menschen irgendwas Seltsames getan haben. So. Ich habe zum Beispiel mal einen Mülleimer gesehen, wo einfach dran stand, kein Urinal. Also, so in etwa dieses Panzerglas. Ja.
Oder auch der Klassiker im Fitnessstudio, in den Duschen bitte nicht rasieren. kennt's. Naja, das Glas hat sich aber gelohnt. In den 70ern hat eine Frau rote Farbe auf das Gemälde geworfen. Und 2005 hat jemand eine Teetasse dagegen geknallt.
Wie kommt man da drauf?
Naja. Obwohl es dem Gemälde gut geht, hat der Louvre den Mann jetzt verklagt. Außerdem wurde er von der Polizei in eine Psychiatrie eingewiesen.
Erstmal klarkommen.
Erstmal klarkommen. Naja, ich würde sagen, kommen wir jetzt auch schon zu einer auch genannten wichtigen Frau der Welt. Ein kleiner Themenwechsel, dafür brauchen wir natürlich wieder eine bisschen heroische Untermalung. Ein Held braucht eine Gelegenheit, sich zu beweisen. Herkules hatte den nemäischen Löwen, Harry Potter hatte Voldemort, Robin Hood hatte den Sheriff von Nottingham. Jetzt ist es eine Zeit für Anna, sich zu beweisen, ihre große Sternstunde zu leben und der Welt zu zeigen, was in ihr steckt. Anna, welche Geschichte hast du uns mitgebracht?
Die epischste, die heroischste, die schönste, die je geschrieben wurde. Am Freitag gab es in England eine Corgi-Parade. Ich kann nicht mehr. Ich bin da hingeschmolzen mit diesen Fotos. Weißt du überhaupt, wie Corgis aussehen? Das sind die witzigsten, flauschigen Hunde der Welt. Also ich beschreibe mal kurz. Ja? Die haben ganz kurze Beinchen und einen flauschigen Hintern. Der sieht aus, als hätten sie so eine aufgebauschte Hose an. Und Fun Fact, der Hintern ist so aufgebauscht, dass der im Wasser oben treibt. Dann haben die noch so spitze abstehende Öhrchen und schwarze Knopfaugen. Und dann machen diese Hunde eine Parade mit Outfits, mit britischen Flaggen und Uniformen. Ich kann jetzt glücklich sterben. Ich habe alles gesehen und erlebt, was es da draußen gibt.
Hast du denn auch ein bisschen Kontext zu der Nachricht?
Ach so, sorry. Also da ist so eine Frau, die nennt sich die Queen, die hat so ein 70. Thronjubiläum. Okay. Anscheinend voll die große Sache in Großbritannien. Hm. Naja, egal. Jedenfalls, die Lieblingshunde der Queen, das sind ja bekanntlich die Corgis. Hm. Und ich habe das mal ein bisschen recherchiert, ich fand das voll krass. In ihrer Amtszeit hatte die Queen bisher über 30 Corgis. Und zwar 14 Generationen derselben Corgi-Familie. Die hat wohl in den 40ern mal so ein Hündchen bekommen. Mhm. Und das war dann die Matriarchin dieser Blutlinie. Und ja, das hat die irgendwie so die Ur-Ur-Ur-Urenkel von diesem Hund. Das ist ganz witzig. Jedenfalls dachten sich die Leute so, was können wir denn Cooles machen, um der guten Lisbeth eine Freude zu machen? Und dann kamen die einfach auf eine Corgi-Parade mit 100 Hunden. Eine Parade! Ja. Ah, ich habe wieder Hoffnung in die Menschen. Aber das ist nicht alles. Es ist noch nicht vorbei. Okay. Die Story hat noch einen zweiten Akt. Außerdem hat die Supermarktkette Morrisons sich gedacht, dass sie der Queen gerne Freude machen wollen. Und die verkauft jetzt Corgi-Kuchen. Ja, ich habe mir den auf der Seite von Morrisons mal angeschaut. Also das ist so eine Biskuitrolle mit Schokoüberzug und rot-blau-weißen Streuseln. Und dann hat die noch 4 modellierte Pfötchen und vorne ein ganz schnuggeliges Corgi-Gesicht. Also wenn du mich wirklich liebst, fliegst du jetzt bitte nach London und kaufst mir so ein Teil.
Also man muss ja echt sagen, also so viele Vorteile, die dieses Medium-Podcast auch hat, also es wäre wirklich Gold für euch gewesen, gerade zu sehen, wie du diese Geschichte hier beschrieben hast. Ich habe fast gedacht, ein Corgi sitzt neben mir.
Naja, aber vor lauter Hundeliebe will ich jetzt mal meine journalistische Ausbildung nicht komplett vergessen. Ja, Corgis sind süß mit ihren kleinen, süß, flauschigen Beinchen. Aber die Tierschutzorganisation PETA kritisiert auch diese Züchtung, weil die Beine, wer hätte es gedacht, ein bisschen zu kurz sind für den Körper. Und das führt eben oft zu Hüft- und Rückenproblemen. Ja, musste mal gesagt werden. Aber den Korbikuchen will ich trotzdem.
Ja, das kann ich verstehen. Den hole ich dir jetzt auch. Also ich fliege mal flott los, kaufe dir so ein Teil. Und dann hoffen wir natürlich, dass ich erstens mit der Bahn da heile ankomme am Flughafen und dann auch da nicht zu lange rumstehen muss. Also meine Freunde, wenn ihr in 2 Wochen mich nicht in der Folge hört, dann bin ich noch unterwegs von Großbritannien nach hier. Und damit würde ich sagen, was ist so wieder für diese Woche? Kommt gut in die neue Woche, kommt gut durch. Haltet euch nicht zu lange auf an den Bahnhöfen und Flughäfen dieser Welt. Und damit würde ich sagen, hören wir uns vielleicht in 2 Wochen wieder, wenn ich bis dahin wieder zurück bin.
Dein fröhliches Corgi-Wochenende.
Genau. Tschüss.
Ciao.